Herzlich willkommen zu The Voice of Frankfurt, der dritten Folge unseres All in Capital Podcasts. Wir sind Carsten Werle
und Markus Sander.
Und wir sind heute in Frankfurt an der Kennedy Allee in den Räumen von Stiefel, um mit Silke Schlünsen zu sprechen. Und für die wenigen, die Silke noch nicht kennen, Silke Schlünsen ist Managing Director und leitet den Bereich Corporate Solutions von Stiefel. Und viele Verantwortliche in den Unternehmen kennen sie natürlich auch aus ihrer Zeit im Designated Sponsoring. Herzlich willkommen, guten Tag, liebe Silke.
Herzlich willkommen, ihr beiden, auch von meiner Seite. Ich begrüße euch ganz herzlich hier bei Stiefel in Frankfurt und ja, möchte die Gelegenheit nutzen, euch nochmal alles Gute für eure neue Herausforderung zu wünschen und vor allen Dingen viele Unterscheidungsmerkmale zu anderen Agenturen und Beratern.
Vielen Dank, liebe Silke, das ist wirklich sehr nett von dir. Auch vielen Dank hier heute für die Gastfreundschaft. Ja, wir kennen uns lange genug, von daher stellen wir auch blöde Fragen sozusagen. Und daher meine Frage, was genau umfasst eigentlich Corporate Solutions? Wie grenzt sich das zu deinem ursprünglichen Thema Designated Sponsoring ab?
Corporate Solutions steht für die langfristig orientierte Kapitalmarktbetreuung von Small- und Mid-Caps hier bei uns bei Stiefel. Und viele kennen den Begriff Corporate Brokerage, der eher aus dem Englischen kommt und auch in England zum Beispiel von unserer Muttergesellschaft gelebt wird. Das Ziel ist es immer, Lösungen für die Small- und Mid-Caps am Kapitalmarkt zu finden und natürlich auch die individuelle Betrachtung und individuelle Lösungen zu schaffen. Designated Sponsoring, meine Leidenschaft der letzten 20 Jahre, bedeutet die Sicherstellung des fortlaufenden Handels auf Xetra. Das ist eine Voraussetzung der deutschen Börse, wird auch von der deutschen Börse täglich überwacht und hält den Handel ganz plakativ auf Xetra sicher, sodass Investoren jeden Tag Aktien kaufen und verkaufen können zu marktgerechten Kursen.
Du bist ja sehr nah an vielen Unternehmen dran. Was sind denn aus deiner Sicht aktuell die großen Trends und Herausforderungen, vor denen deutsche Unternehmen aus der Dachregion stehen?
Ja, Carsten, der größte Trend ist, glaube ich, aktuell und nicht mehr wegzudenken, das Thema ESG. Das Stichwort ESG und EU-Taxonomie 2023 betrifft nicht nur die großen Unternehmen, sondern natürlich alle Unternehmen am Kapitalmarkt und auch die nicht börsennotierten Unternehmen. Und die Anforderungen und Zügel werden immer enger geschnürt für die Unternehmen von Seiten der Regulierung, aber auch von Seiten der Investoren. Und ich denke, jedes Unternehmen braucht eine ESG-Strategie zukünftig.
Wenn du mit den Unternehmen sprichst, haben die denn aus deiner Sicht den Ernst der Lage und diese Dynamik, die du schilderst, in dieser Form auch begriffen?
Ich glaube, die richtige Antwort ist teilweise. Die großen Unternehmen nehmen sich des Themas ESG schon seit vielen, vielen Jahren an, sei es intern, aber auch mit externer Beratung. Die kleineren mittelständischen Unternehmen und auch die nicht börsennotierten Unternehmen haben das Thema, glaube ich, schon mal gehört, gehen dem auch nach, aber sind bei weitem nicht so professionell aufgestellt wie die Großen. Und ich denke, jedes Unternehmen sollte ESG im Kopf haben und zukünftig entsprechend performen, sei es interne Lösungen zu finden oder aber sich professionelle externe Berater an die Seite zu stellen.
Das Thema ESG haben sicherlich viele Unternehmen bereits auf dem Zettel, wenn auch noch nicht komplett umgesetzt. Aber du hast sicherlich auch noch ein paar andere Themen, die dir hier einfallen, andere Trends, die vielleicht nicht so deutlich im Vordergrund stehen, aber die trotzdem sehr, sehr wichtig sind. Welche würdest du da nennen, Silke?
Ja, Trend ist leider nicht immer positiv zu bewerten, sondern auch negativ. Und so beobachten wir in den letzten Jahren, aber auch gerade aktuell, das Thema Activism Defense. Die Unternehmen sollten natürlich auch schauen, dass sie ihren Social-Media-Auftritt entsprechend zukünftig, ein bisschen würde ich sagen, professionalisieren oder sich den aktuellen Gepflogenheiten und was auch der Kapitalmarkt fordert, dem nachzukommen und sollten die aktuellen Trends bei Social-Media-Auftritten mitgehen, um einfach spannend am Kapitalmarkt zu bleiben. Und auch das letzte Thema oder das andere Thema, was mir noch spontan einfällt, ist das Thema künstliche Intelligenz. Das ist nicht mehr wegzudenken in der Zukunft und auch sehr, sehr interessant.
In der Tat, das sind spannende Themen, ein bunter Strauß, denen sich die Unternehmen und die Investor Relations Abteilungen widmen dürfen. Ich würde da jetzt mal gerade ein Thema rausgreifen. Du hast Activism Defense genannt. Das sind im Prinzip die aktivistischen Investoren, die öffentlich auf die Unternehmenspolitik Einfluss nehmen wollen. Wie sollten sich die Unternehmen hier aus deiner Sicht verhalten?
idealerweise, aber nicht immer möglich, sollten die Unternehmen natürlich schon ein entsprechendes Pamphlet in der Schublade liegen haben. Wichtig ist aus meiner Sicht, sich auch mit diesem Thema zu beschäftigen und zu überlegen, wie können wir reagieren und was muss vielleicht schon im Vorfeld auch zum Thema Transparenz geschaffen sein, um erst gar nicht in diese Lage zu kommen. Sollte so ein aktivistischer Investor aufs Unternehmen zukommen, muss man auf jeden Fall reagieren. Nicht zu machen wäre die falsche Strategie. Und ich denke, innerhalb von kürzester Zeit sollte dem Kapitalmarkt eine Antwort geliefert werden. Und dazu muss man auch entsprechend mit Investor Relations Managern im Unternehmen oder auch mit externen Beratern eine Strategie entwickeln, falls eine solche Anfrage auf das Unternehmen zukäme.
Markus hat zu Beginn gesagt, wir stellen ja auch die ganz banalen Fragen. Wie stelle ich mir denn den Berufsalltag im Bereich Corporate Solutions vor? Habt ihr eine Produktpalette, zu der ihr dann Unternehmen anruft und die ihr verkaufen wollt? Oder ist es eher tailor-made, dass ihr schaut, was kommt an Nöten, an Sorgen von den Unternehmen und wie können wir denen helfen, das zu lösen? Oder liegt es irgendwo dazwischen? Vielleicht kannst du da zu deinem Alltag mal was sagen.
Unterschiedlich. Grundsätzlich ist es so, dass wir im Corporate Solutions Bereich und bei Stifel immer proaktiv unseren Kunden Ideen, Lösungen etc. präsentieren möchten. Und wir leben natürlich auch von dem Feedback der Anfragen, die wir immer sehr schnell und sehr professionell beantworten. Auch mit Unterstützung natürlich unserer Professionals, nicht nur in Deutschland, in England und natürlich auch in USA. Und so versuchen wir, das Produkt Corporate Solutions jeden Tag weiterzuentwickeln und die passenden Lösungen für unsere Kunden zu finden.
Unser Eindruck ist, dass ja viele Unternehmen und Investoren gleichermaßen fasziniert, ja vielleicht auch mittlerweile ein klein bisschen genervt sind von den Möglichkeiten, die es gibt, sich virtuell auszutauschen. Silke, ihr organisiert ja selber große Investorenkonferenzen und Roadshows für Unternehmen. Jetzt stellen sich natürlich die Unternehmen die Frage, wann ist denn, ich will die nicht fragen, wann ist die Pandemie zu Ende, aber wie geht's eigentlich weiter? Wann ist wieder mit einer gewissen Normalität bei der Planung von Roadshows und Konferenzen zu rechnen? Und ja, wie sieht denn eigentlich dieses neue Normal dann möglicherweise aus?
Naja, wir befinden uns ja momentan wieder am Höchststand der Infektionszahlen von Corona. Insofern ist die Einschätzung im Moment sehr, sehr schwierig. In USA haben wir jetzt mal den April, Mai wieder ins Auge gefasst und hoffen dann im Frühjahr oder Anfang des Sommers wieder Live-Meetings und Roadshows dort und Konferenzen organisieren zu können und zu dürfen. Ja, seit meinem Start bei Stifel kenne ich leider nur virtuelle Konferenzen seit 2 Jahren. Aber ich hatte zwischendurch Gott sei Dank eben in den Sommermonaten die Möglichkeit, auch Vorstände und IR-Verantwortliche zu treffen, die allesamt den Wunsch geäußert haben, ein Hybridmodell zu haben. Neue Investoren würden sie sehr, sehr gerne live und persönlich und in Farbe kennenlernen und sprechen und Bestandsinvestoren gerne virtuell. Und so denke ich, wird es zukünftig eine Selektierung geben und ein Hybridmodell bietet sich dort sehr, sehr gut an, um alle Investorengruppen zufriedenstellen zu können.
Was heißt denn das ganz praktisch für die Unternehmen? Müsste das IR-Budget 2022 insbesondere dahin gelenkt werden, ein professionelles Fernsehstudio im Unternehmen aufzubauen? Oder was ist so der Standard, den du für virtuelle Treffen siehst, Silke?
Naja, ich glaube, ein Fernsehstudio ist ein bisschen übertrieben, aber ich denke, jedes Unternehmen, und das habe ich bis jetzt auch sehr, sehr häufig kennenlernen dürfen, sollte einen adäquaten Raum haben mit einem entsprechenden professionellen Equipment, um eben einen professionellen Auftritt hinlegen zu können. Und je glaubwürdiger man rüberkommt und je sicherer man sich auch mit der Technik fühlt, umso besser. Und gerade in der Q&A-Session ist es immer wichtig, das Thema Glaubwürdigkeit, wie beantworte ich die Fragen und wie professionell kommt Vorstand und IR rüber. Das ist ein Zusammenspiel aus der Technik und natürlich aus der Equity-Story und den entsprechenden Antworten durch das Management.
Unsere These bei All in Capitals ist ja, dass Investorentage zunehmend für mehr Unternehmen nötig, aber auch für mehr Unternehmen möglich sein werden. Nötig, weil die eingespielten Multiplikatoren der Equity Story aus unserer Sicht wegfallen oder zum Teil schon weggefallen sind. Und möglich, weil insbesondere natürlich die virtuellen und die hybriden Konzepte den Kreis potenzieller Teilnehmer durchaus vergrößern. Teilst du diese Sicht, Silke?
Markus, kurze Rückfrage. Warum fallen die eingespielten Multiplikatoren weg?
Damit meine ich in erster Linie den Wegfall der Broker oder die Konsolidierung innerhalb der Broker. Das heißt also weniger Research, insbesondere für kleinere, also Small-Mid-Cap-Unternehmen, die dann nur eine sehr ausgewählte oder vielleicht fast gar keine Coverage haben und dann möglicherweise dann auch auf Paid Research zurückgehen müssen.
Grundsätzlich ist es so, je interessanter ein Unternehmen ist und sein wird, wird es auch immer gute Investorentage haben und entsprechende Investoren ansprechen. Ich teile aber euren Trend oder eure Einschätzung zu diesem Thema. Ja, das Bestreben eines jeden Unternehmens sollte es sein, sich so interessant wie möglich am Kapitalmarkt aufzustellen, um die Investoren anzusprechen. Idealerweise gelingt das damit, dass man Broker zur Verfügung hat, dass man Berater zur Verfügung an der Seite stehen hat, die entsprechend über die Kontakte verfügen, um einen Investorentag bestmöglichst mit Terminen zu füllen.
Silke, wer die Finanzteile von Wirtschaftszeitungen liest, der kennt dich natürlich insbesondere auch als oft zitierte Expertin für Aktienindizes in Deutschland. Im September vergangenen Jahres hatten wir eine große Indexreform seitens der deutschen Börse mit einer Aufstockung des DAX um 10 Mitglieder, einer entsprechenden Verkleinerung des MDAX. Wie schaut denn nach 4 Monaten deine Bilanz dieser Indexreform aus?
Carsten, vielen Dank für das Kompliment, das mich sehr freut. Ja, ich denke, nach gut 4 Monaten ist es noch viel zu früh, um über einen Effekt zu sprechen oder über einen spürbaren Effekt zu erkennen. Wichtiger ist es aus meiner Sicht, die einzelnen Erwartungshaltungen der Kapitalmarktakteure zu unterscheiden. Und wenn wir die Börse auf der einen Seite haben und viele Professionals, wozu auch die Fonds gehören, die, glaube ich, hätten sich viel, viel mehr Kontinuität im Index gewünscht. Das konnten wir jetzt bei dem letzten Verkettungstermin noch nicht erkennen. Dagegen die Unternehmensvertreter, für die es oftmals ein Prestigethema ist, ob man im Index notiert ist, viel wichtiger noch, ob man DAX-Vorstand, MDAX-Vorstand ist. Deswegen ist es aus meiner Sicht sehr bedeutend, gerade für die SDAX-Member und TecDAX-Member, die entweder im Index notiert sind oder nicht. Und infolgedessen spricht man einfach eine ganz andere Klientel von Investoren an.
Die Mitgliedschaft in so einem Index wird dann doch eigentlich immer wichtiger, weil außerhalb dieses Index dann doch möglicherweise weniger investiert wird. Was heißt das beispielsweise für IPO-Kandidaten? Und eine zweite Frage vielleicht angehängt, sind es immer die deutschen Indizes, die hier relevant sind? Oder in welchen Indizes sollte dann eigentlich ein kapitalmarktorientiertes Unternehmen enthalten sein?
Natürlich sollte ein Unternehmen, das in Frankfurt an die Deutsche oder an die Frankfurter Börse sich listen lässt und an die Börse geht, sich idealerweise im Prime Standard oder General Standard listen lassen, weil hier einfach die Anforderungen am höchsten sind und die beste Transparenz für den Kapitalmarkt geboten sind. Wenn man sich in diesem Prime oder General Standard listen lässt, sollte es natürlich nach einer gewissen Zeit nach dem IPO das Bestreben eines jeden Unternehmens sein, irgendwann Index-Member zu werden. Man startet in der Regel, wenn man nicht schon sehr groß kapitalisiert ist, im SDAX und wächst dann sukzessive in die anderen Indizes hoch. Wir hatten einige Beispiele in den letzten 2-3 Jahren, natürlich gerade auch von den Unternehmen, die von der Pandemie profitiert haben, die sich sukzessive vom SDAX in den DAX entwickelt haben. Und die passiv gemanagten ETFs bilden immer die aktuellen Index-Member ab und insofern ist es schon wichtig, wenn man Part of the Index ist.
Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, sich vom SDAX in den DAX zu entwickeln. Das eine wäre eine super operative Entwicklung. Die andere wäre vielleicht, was du vor einiger Zeit mal vorgeschlagen hast, nämlich den DAX auf 200 Mitglieder aufzustocken. Klingt total revolutionär. Was hat es denn mit diesem Vorschlag auf sich, Silke?
Der Vorschlag war natürlich in der Vergangenheit und auch jetzt noch sehr ambitioniert, hatte aber das Ziel und den Hintergedanken, einen Index zu kreieren, der zum einen die deutsche Wirtschaft repräsentativer abbildet und zum anderen eine für internationale Investoren diversifizierte Anlagemöglichkeit abbildet. Unseres Erachtens wäre damit auch der Wunsch nach einer geforderten Indexkontinuität nachgekommen.
Darf ich da mal ganz ketzerisch nachfragen? Vielleicht ist es doch gar nicht ketzerisch, aber warum ist man dieser Idee eigentlich nicht nachgekommen bzw. hat die relativ schnell verworfen?
Ich hoffe, sie ist noch nicht verworfen. Man muss ja immer positiv in die Zukunft blicken. Und die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Vielleicht hört die Deutsche Börse sicher auch euren tollen Podcast an oder unseren gemeinsamen. Nein, die Idee war, glaube ich, oder resultierte daraus dann die schlussendliche Entscheidung, dass die Deutsche Börse ja eine Umfrage bei den ganzen Professionals am Kapitalmarkt und den Unternehmen gemacht hat. Und das Resultat Anscheinend war es, dass der Kapitalmarkt gerne 40 Unternehmen im DAX sehen möchte oder sehen wollte. Und infolgedessen, ja, ist es vielleicht für den Moment eine gute Umsetzung. Ich finde es grundsätzlich gut, dass nach so langer Zeit wirklich mal eine Veränderung im DAX stattgefunden hat. Ja, wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt und mal gucken, was die Zukunft bietet.
Silke, du bist ja von Hause aus Börsenhändlerin, viele Jahre Designated Sponsoring gemacht, jetzt Leiterin Corporate Solutions. Hand aufs Herz, wir sind ja unter uns. Was macht denn eigentlich mehr Spaß? Ständig an der Börse handeln oder eher Lösungen für Kunden suchen?
Ich muss schmunzeln, Carsten. Ich darf Gott sei Dank bei Stifel Europe meinem Know-how den Bereich Designated Sponsoring weiter unterstützen und bin demzufolge auch noch sehr, sehr nah am Kapitalmarkt und an den Börsenkursen und an der Börse mit allen Themen, die Börse bietet, dran. Und ja, anders könnte ich auch, glaube ich, und da ist der Übergang zum Corporate Solutions, die Kunden gar nicht am Kapitalmarkt betreuen. Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, Spaß macht mir beides. Es ist eben nur anders und der Markt schläft bekanntlich nie.
Ja, vielen Dank, Silke. Man merkt dir deine Leidenschaft wirklich an. Leidenschaft für Kunden und Leidenschaft für Märkte. Wir hoffen, dass wir diese Leidenschaft und dein Know-how auch in Zukunft bei uns im Podcast nutzen dürfen. An dieser Stelle zunächst ganz, ganz herzlichen Dank, Silke, für dieses wirklich informative und spannende Gespräch.
Ich danke euch beiden von Herzen. Mir hat es riesig Spaß gemacht und alles, alles Gute für eure Zukunft und bleibt gesund.